Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. 5 Jahrzehnte lang lebten die Menschen in Birma isoliert von der Außenwelt unter einer strengen Militärdiktatur. Als im August 2007 Zehntausende in der sogenannten Safran-Revolution gegen die Gewaltherrschaft demonstrierten, wurden die Proteste blutig niedergeschlagen. Erst im Jahr 2011 setzte ein überraschender Wandel ein. Die Regierung leitete behutsame Reformen ein, vornehmlich um die wirtschaftliche Isolation des Landes zu überwinden. Überschattet wird der Reformprozess allerdings von neuerlichen schweren ethnischen und religiösen Spannungen, unter denen vor allem auch die christliche Minderheit im Land leidet. Angela Jacobi, die über enge Kontakte zur katholischen Kirche in Birma verfügt und das Land immer wieder besucht, berichtet im Gespräch mit Berthold Pelster über die aktuellen Entwicklungen.
Willkommen, Frau Jacobi.
Dankeschön.
Sie sind viele Mal in Birma gewesen, haben das Land oft bereist, haben dort sehr gute Kontakte, insbesondere auch zur katholischen Kirche. Und von Ihnen können wir heute erfahren, wie weit dieser Reformprozess inzwischen gediehen ist und was wir für die Zukunft zu erwarten haben. Zunächst mal, um Sie unseren Zuschauern noch etwas vorzustellen. Deutschlands größte Frauenzeitschrift, Bild der Frau, hat im März 2013 einen Preis verliehen an Sie für Ihre Verdienste, für Ihr Engagement, insbesondere für Kinder in Indien, aber auch in Birma.
Ja.
Wie kam es denn dazu?
Ja, das war eine wirklich sehr nette Geschichte. Mein Mann hatte Dienst in einem Krankenhaus und er wusste, dass ich diese Zeitung sehr gerne lese, weil dort immer eine kleine Kolumne von Abt Primas Notker Wolf abgedruckt ist. Und er sah diese Zeitung liegen und blätterte die durch und dort startete gerade eine Suche, die eigentlich nach einer Heldin des Alltags. Und mein Mann meinte launig zu der Sprechstundenhilfe, also so eine Heldin des Alltags habe ich eigentlich zu Hause. Worauf die Sprechstundenhilfe die Idee hatte, ja wieso, dann schreiben Sie doch dahin. Und mein Mann sagt, nein, also ich glaube, das will sie auch gar nicht. Und ja, aber das wäre doch toll. Und sie nahm das Heft in die Hand und sagte, Herr Doktor, das mache ich alles für Sie. Da sagt er, aber wie wollen Sie das machen? Das mache ich für Sie. Sie sagen mir einfach so ein bisschen was über Ihre Frau und ich schreibe Ihnen das. Und so kam das und er musste das mir ja verheimlichen. Ich hatte ja wirklich überhaupt keine Ahnung. Und ich landete von einem Restaurant weg vor laufenden Kameras und dachte im ersten Moment, kann das vielleicht sein, dass mir jemand was in Wein getan hat? Das kann alles nicht wahr sein. Und dann kam noch mein Mann und ja, also es war eine Riesenüberraschung. Und
Sie sagten gerade, Sie landeten vor laufenden Kameras, denn die Preisverleihung fand in einer Fernsehshow statt, im ersten Programm mit Kai Pflaume unter dem Titel Deutschlands starke Frauen. Aber erzählen Sie doch bitte, wofür dieser Preis genau war. Wie sieht denn Ihr Engagement aus für Kinder in Indien und in Myanmar?
Ja, also ich lernte just, nachdem ich diesen Gedanken gefasst hatte, eben durch angeblichen Zufall, den es für mich wirklich nicht gibt, in Würzburg eine Schwester von Mutter Theresas Orden kennen. Und zwar eine der ersten, die mit Mutter Theresa jahrelang als Ärztin dort zusammengearbeitet hat. Und die sagte sehr nett, die kam nun auch noch aus derselben Ecke Deutschlands, aus dem Emsland, wie die ganzen Vorfahren meines Mannes. Und unsere Sprache hat auch irgendwie gleich, also wir waren und sind es noch immer ein Herz und eine Seele. Sie ist meine mütterliche beste Freundin. Und diese Schwester Anand sagte, dann fahr doch da einfach mal hin. Und weißt du was, ich gebe dir einen Brief für Mutter Teresa mit und dann weiß sie schon und dann schau dir das doch mal an.
Und haben Sie Mutter Teresa selbst getroffen?
Ja, das war ein großes Glück und es ist natürlich etwas Besonderes, wenn man ihr von einer der ersten Schwestern, Schwester Anand war damals in Gent, inzwischen ist sie in Essen. Und wenn man sozusagen einen Brief an Mutter Teresa von Schwester Anand bekommt, dann fragt sie natürlich, wie hast du sie getroffen? Und sie war ja auch damals, obwohl sie im selben Jahr starb, geistig vollkommen fit. Mit all ihrem, sie war nicht im Rollstuhl, sie war aufrecht, sie hat genau alles von mir wissen wollen. Und so war ich in Kalkutta. Und so fing alles an.
Und in Kalkutta haben Sie dann viele notleidende Kinder auf der Straße gesehen?
Ja, die hatte ich ein paar Jahre vorher schon gesehen. Und zwar hatte mich ein indisches Ehepaar, die wir als Patienten hatten, einfach mal in ihr Land eingeladen. Und diese Einladung habe ich als sehr abenteuerlustige sehr gern angenommen. Einen Tag vor meiner Abreise nach Kalkutta las ich einen kleinen Zettel. Elisabeth hält Vortrag über Straßenkinder in Kalkutta. Denke ich, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Da fliege ich morgen hin. Hab im Telefonbuch nachgeguckt, geforscht, hatte dann eine reizende Studentin aus Berlin am Apparat und die gab mir eine Adresse und sagt, wenn du morgen nach Kalkutta fliegst, dann schreib dir bitte auf Don Bosco Ashalayam, Belilius Road und sage dem Taxifahrer Kadamtala, Kadamtala, Kadamtala. Da habe ich gesagt, das wird aber wohl kein Schimpfwort sein. Nein, ganz im Gegenteil, das ist ein Busbahnhof und am besten, du nennst ein Kino, denn sonst finden die das nicht. In Kalkutta ist ja, damals hatte ich es noch nicht gesehen, ist eine Millionenstadt, es wuselt. Und ich sollte also sagen, Pushpa Shri Cinema, denn genau daneben ist das. Ja, und da so kam ich zu Kindern in Kalkutta.
Nach diesen ersten Erlebnissen in Kalkutta und der ersten Begegnung mit den Straßenkindern haben Sie dann sehr bald eine Stiftung gegründet, die Dr. Michael und Angela Jacobi Stiftung. Und diese Stiftung macht es sich zur Aufgabe, solchen Straßenkindern zu helfen. Wie sieht diese Hilfe konkret aus?
Ich habe mich vor allem der Mädchen angenommen in Kalkutta, weil ich gesehen habe, dass sie wirklich die sind, die die Hilfe am notwendigsten brauchen. Und ich fing dann an, Vorträge in Schulen zu halten. Ich bin auf Flohmärkte gegangen. Zum Schluss wird man ja dann auch ein bisschen bekannter und Leute geben einem auch was, weil sie einfach wissen, sie fährt da selber hin. Und ich versuche, den Mädchen eben in diesem Straßenkinderprojekt eine Zukunft zu geben. Es soll nicht am Geld liegen, dass sie eine gute Ausbildung machen können. Diese Illusion eines Mädchens, da kommt der Traumprinz auf dem weißen Pferd und heiratet mich und alles ist gut, ist natürlich leider eine Illusion. Es werden immerhin in Indien alle 20 Minuten Mädchen vergewaltigt. Es wird jede Stunde des Tages eine Frau in Indien umgebracht. Und Frauen und Mädchen brauchen Unterstützung. Und das ist die Philosophie Mutter Teresas, die Philosophie der kleinen Schritte. Ich kann Indien nicht ändern. Ich kann die Politik nicht ändern. Ich kann die Umstände dort nicht ändern. Aber ich kann versuchen, mit einzelnen Gruppen zu arbeiten, die Hoffnung zurückzugeben und den Mut auch, denn diese Kinder haben ja Entsetzliches durchlitten. 80% der Kinder sind sexuell missbraucht worden. Dass man dort eben sagt, ich setze irgendwo an und Mother Teresa hat das wunderbar gesagt, Love in Action.
Um Birma, auch Myanmar genannt, geht es heute bei Weltkirche aktuell. Unser heutiger Gesprächsgast ist Angela Jacobi von der Dr. Michael und Angela Jacobi Stiftung in München.
Aber es ist nicht bei Kalkutta geblieben, es ist nicht bei Indien geblieben. Inzwischen helfen Sie auch bei vielen Projekten dieser Art in Birma. Ja. Wie kam es denn dazu?
In diesem Straßenkinderprojekt arbeitete eben ein Burmese. Und zu dem habe ich gesagt, weißt du eigentlich, dass mein Traum ist, mal nach Burma zu gehen? Und eines Abends bin ich gerade aus Assam zurück. Da hatte ich gerade einen Kindergarten für die Kinder der Teepflückerinnen initiiert und finanziert. Und da stellt mir Bernhard auf einmal den Bruder vor und sagt, may I introduce to you, this is the Archbishop of Rangoon. Ja, und ich wusste erst gar nicht, was mache ich jetzt so schnell mit dem Erzbischof, und machte einen Knicks. Und da fragte er leise seinen Bruder, macht man das so in Deutschland? Und er hat mich dann an diesem Abend, wir hatten dann ein sehr, sehr interessantes, langes Gespräch, gleich gelockt und gemeint, könntest du dir nicht auch mal die Not der Kinder in Burma anschauen? Die ist sehr, sehr groß. Dann habe ich gesagt, das ist eigentlich eine gute Idee. Bekomme ich denn ein Visum? Das war alles kein Problem. Und schon war ich in Burma.
Und seitdem sind Sie viele Male dort gewesen. Immer wieder reisen Sie dorthin und sind deswegen sehr vertraut mit der Situation des Landes, mit der Entwicklung des Landes. Ja. Viele unserer Zuschauer werden aber das Land Birma, auch Myanmar genannt, gar nicht kennen. Ja. Wie würden Sie dieses Land ganz kurz beschreiben?
Ja, es liegt strategisch erstmal so, dass es von der Lage her schon eine problematische Position hat. Aber um es den Kindern zum Beispiel in der Schule zu erklären, sage ich immer, es ist das Nachbarland von Thailand. Ah ja, dann. Und dann sage ich, ihr kennt alle China. Ja, und es grenzt auch an China. Ah ja. Aber ich muss immer wieder hören, wir haben davon noch nie gehört. Und wie heißt es eigentlich?
Ja, es gibt drei verschiedene Namen. Ja. Birma, Burma, Myanmar. Ja. Ja. Welches ist denn der richtige Name?
Der offizielle Name ist Myanmar. Der wurde aber eben von der Militärdiktatur quasi eingesetzt. Man wollte mit dem englischen Begriff Burma nichts mehr zu tun haben, obwohl er eigentlich das ausdrückt, Burmesen, Bama, die Gruppe, die eben als Einwanderer dorthin kam. Und Birma ist eigentlich nur die deutsche Bezeichnung für Burma. Der Vater von Aung San Suu Kyi hatte ja wirklich die beste aller Ideen. Wir können dieses Land, was so viele ethnische Gruppen, Sprachen, Kulturen hat, eigentlich nur einen mit einer Demokratie.
Als das Land damals politisch unabhängig wurde, gab es Verhandlungen auch mit diesen ethnischen Minderheiten und es wurde ein Vertrag abgeschlossen und darin stand, dass bestimmte ethnische Gruppen auch eine gewisse Autonomie erhalten sollten. Sie sollten ihre kulturelle Eigenart bewahren. Ja. Nur dazu ist es nie wirklich gekommen. Nein. Warum nicht?
Ja, an dem Abend vor der Ratifizierung des Planes, der ja schon vollkommen fertig auf dem Tisch lag, wurde der Vater Aung San Suu Kyi ermordet. Das sieht man sehr gut in dem Film über das Leben von Aung San Suu Kyi, The Lady. Völlig unerwartet kam eine Gruppe von Soldaten in den Raum, in dem sich eben der Vater versammelt hatte, und mit seinen Getreuen, um eben diesen Plan in die Tat umzusetzen, dass je nach Einwohnerzahl sich so und so viel jeweils von jeder ethnischen Gruppe an einen runden Tisch zusammensetzen. Und die ganze Gruppe wurde erschossen. Und damit übernahm dann schon sehr bald eben das Militär die Macht. Und ich habe wirklich in den ersten Jahren sehr, sehr deutlich gemerkt, du befindest dich hier in einer Militärdiktatur.
Woran haben Sie das gemerkt?
Die Leute haben nicht miteinander gesprochen. Wenn man mit dem Zug oder irgendwo saß in einem Bus, war ganz betretenes Schweigen. Als ich ankam, war eine für mich regelrecht beängstigende Situation durch grimmig schauende Soldaten mit Maschinengewehren. Es waren ungeheure Kontrollen. Man musste sein Handy auf jeden Fall in dem Land. Ich war meistens ja vorher dann eben in Indien und bin von Kalkutta aus dann geflogen. Also das Handy musste da bleiben, das wäre mir sonst weggenommen worden. Und ich wurde auch schon im Vorfeld eben angehalten, möglichst auch mit den Taxifahrern nicht zu sprechen, weil man nie wüsste, wer ein Spion ist. Und es war ja damals noch ein Land, was noch nicht von sehr vielen Touristen eben bereist wurde. Und ich merkte, dass ich einmal, als ich aus dem Flughafen kam, kam aus einem Wickelrock eines Herrn, einen, die man Longie nennt, kam also eine kleine Camcorder-Kamera und hat mich auf Schritt und Tritt verfolgt. Man wollte also schon immer genau wissen, wer kommt. Und ich fiel natürlich auch dadurch auf, dass ich eben ein Individualtourist war. Ich reiste also immer als Touristin. Und ich hätte niemals in mein Visum schreiben dürfen, ich besuche den Erzbischof von Rangoon oder sowas, sondern ich musste schon sehr aufpassen, dass ich nicht auffalle.
Birma, ein Überwachungsstaat, eine Militärdiktatur. Ja. Nun hat sich im September 2007 erstmals das Volk gegen diese Militärherrschaft aufgelehnt, zumindest Teile des Volkes, darunter insbesondere auch buddhistische Mönche und wegen ihrer safrangelben Mönchsgewänder hat sich dann sehr schnell der Begriff Safranrevolution eingebürgert. Ja. Wie haben Sie damals diese Revolution, diesen Volksaufstand erlebt?
Ja, das war, ich weiß, dass ich fast Tag und Nacht vor allem CNN geschaut habe, weil ich die ganze Revolution mit angehaltenem Atem verfolgt habe. Ich war ja nun Jahre vorher schon dort und ich wusste einfach, durch meine vielen Kontakte und auch Informationen, die ich von allen möglichen Seiten bekam, dass der Grund ein anderer war, den man der Öffentlichkeit sozusagen verkauft hatte. Der wirkliche Grund für die Safranrevolution, und das war ja eigentlich schon der zweite, denn 1988 waren ja schon die Studenten diejenigen, die auch friedlich auf die Straße gingen, und das ist sehr blutig ausgegangen. Diesmal war es einfach so, die Preise für Benzin sind so exorbitant in die Höhe gegangen, dass die Lebensmittel so teuer wurden. Sie wollten friedlich einfach darauf aufmerksam machen, unser Volk hungert. Und nun haben wir natürlich gedacht, wir Burma-Freunde, sie werden es doch wohl nicht wagen, auf Mönche zu schießen. Und zunächst sah es ja auch so aus, als würde das ganz friedlich bleiben. Und dann holte man sich Soldaten aus abgelegenen Orten, weil man genau wusste, in den Großstädten Mandalay, Rangoon, würde niemals auch, da würde ein Soldat nicht auf einen Mönch schießen. Also hat man sich Soldaten woanders hergeholt und denen ganz klar gesagt, das sind Staatsfeinde und auf die müsst ihr schießen. Und es wurde auf die Mönche geschossen. Und wie tief dieses Trauma saß, das haben wir in allen möglichen Gesprächen erfahren. Ich erinnere mich, dass mein Mann ein Gespräch mit einem Kollegen führte, einem Arzt, der sich sehr auch für Kinder und eben arme Kranke einsetzt. Und was mich also wirklich erschüttert hat, das Erste, was er zu meinem Mann sagte, und stell dir vor, sie haben sogar auf unsere Mönche geschossen.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet. Über den südostasiatischen Staat Birma sprechen wir heute mit der Expertin Angela Jacobi.
Die Safranrevolution wurde also blutig niedergeschlagen. Zu einem Öffnungsprozess des Landes kam es erst viel später. Im Frühjahr 2011 hat die Militärregierung relativ plötzlich einen Kurswechsel vorgenommen. Ja. Wie kam es denn dazu?
Also meine persönliche Meinung und auch die Meinung meiner Freunde in Burma ist die, dass die Militärdiktatur sehr genau wusste, wenn wir uns jetzt nicht öffnen, wird uns China schlucken. Der Einfluss von China ist exorbitant groß. Das sieht man in Großstädten, das sieht man an den Waren, das sehe ich, was raustransportiert wird. China kauft alles auf, mietet jedes Feld und baut eigene Dinge dort an, als wäre ihr Land nun nicht groß genug. Das sind einfach wirtschaftliche Gesichtspunkte.
Birma hat heute einen zivilen Präsidenten, also keinen Präsidenten mehr, der eine Militäruniform trägt. Das ist Thein Sein. Was weiß man über diesen Präsidenten? Welche Ansichten vertritt er? Welche Ziele verfolgt er?
Über Thein Sein weiß man wenig. Er tritt eigentlich sehr oft nicht in Erscheinung. Er verbirgt sich in dieser neuen Hauptstadt, Naypyidaw, die mitten im Dschungel ist. Man ist ja aus Rangoon weggegangen. Auch das hatte seine Gründe. Das Militär ist natürlich überhaupt nicht beliebt in Burma. Und auch hier, denke ich, ist es eine Abwägung der geringeren Übel gegeneinander. Es kann nicht sein Interesse sein, dass das Volk eines Tages aufbegehrt, wobei man eigentlich sogar sagt, der Burmese ist zu friedfertig für eine Revolution. Aber der Studentenaufstand 1988 und auch die Safran-Revolution haben doch deutlich gezeigt, es hat alles irgendwo eine oberste Grenze. Wenn ein Land so geknechtet wird, kann es eben sein, dass das eines Tages so nicht mehr weitergeht. Und natürlich, die ganzen Angehörigen der Militärdiktatur werden gehasst vom Volk. Und da hat sich sicher, da steckt ein Kalkül dahinter, zu sagen, wir müssen zumindest jetzt mal, und da hat das Ausland sicher einen sehr großen, guten, Hillary Clinton war dort und hat interveniert. Das war auch alles immer, das waren Hoffnungsbringer für das Volk. Man hat einfach sehr klar gesehen, wir müssen Schritte jetzt unternehmen, damit die Situation nicht kippt.
Welche Möglichkeiten hat denn die politische Opposition? Sehr berühmt und auch international bekannt ist die Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi, ja, die viele Jahre unter Hausarrest, ja, stand, also keine politischen Möglichkeiten hatte. Ja. Was kann sie heute bewirken?
Ja, auch das ist eine sehr schwierige Frage. Erstmal muss man sagen, Aung San Suu Kyi wird in Burma verehrt. Immer. Während der ganzen Zeit der Militärdiktatur war sie der Hoffnungsträger. Man braucht eine Person, an der man sich auch aufrichtet. Und ich meine, sie hat ja einen Mut, der beispielgebend ist. Sie hat sich niemals verbiegen lassen. Sie hat sehr große persönliche Opfer gebracht. Und sie hat ihrem Volk immer wieder signalisiert, ich werde alles tun, damit euer Leben einfach besser wird. Und diese Galionsfigur, muss man schon sagen, sie wird ja wirklich nur The Lady genannt, unsere Lady, da konnte die Regierung gar nicht anders, als sie doch wieder an Einfluss gewinnen zu lassen. Dazu war die Einflussnahme, ich würde gar nicht sagen der Druck, sondern die gute politische Arbeit international doch so konzentriert, dass man wusste, wir müssen ihr wieder eine Stimme geben.
Glauben Sie, dass Aung San Suu Kyi eines Tages Präsidentin von Birma werden könnte?
Ich hoffe es. Ich kann es nur so sagen, ich hoffe es. Sie ist ja in einer sehr schwierigen Situation jetzt. Ich war genau in Burma und wir wollten uns eigentlich genau an dem Abend treffen, an dem sie sich entscheiden musste, leiste ich diesen Schwur, den sie ja damals leisten musste, eigentlich ja auf eine noch immer bestehende Unrechtsregierung, oder tue ich das nicht? Das war eine sehr, sehr spannende Entscheidung. Und sie hat sich natürlich diplomatisch unter Abwägung aller Überlegungen dazu entschieden, wenn ich Einfluss nehmen möchte, dann muss ich zunächst auch diesen Schritt tun und muss diesen Staatsschwur sozusagen ablegen. Und nur so kann ich versuchen, Einfluss zu nehmen. Sie hat einen sehr schweren Stand. Sie hat deswegen einen schweren Stand, weil man natürlich nicht unbedingt sie jetzt nun gleich als Präsidentin präsentieren möchte. Und sie hat einen schweren Stand vor allem deshalb, weil alle Menschen so eine große Hoffnung in sie setzen, dass ich denke, man tut ihr dann auch Unrecht, wenn man zu schnell sagt, ja, sie tut ja nichts. Wie soll sie denn? Hier kann man nur einen einzigen Weg verfolgen. Das ist der Weg der kleinen Schritte. Schritt für Schritt mit sehr viel Geduld und vor allem mit höchstem diplomatischen Geschick.
Frau Jacobi, als letzte Frage für unser heutiges Gespräch. Glauben Sie, dass die eingeleiteten Schritte in Richtung Demokratie unumkehrbar sind?
Ja, das Gefühl habe ich. Da gibt es jetzt keinen Weg mehr zurück. Da wird man diesen Weg jetzt weiter verfolgen. Und ich denke, dass die Diplomatie der Welt dort auch Hilfe leisten wird, so gut sie es in irgendeiner Weise können auch, dass dieser Weg der kleinen Schritte weiter vorwärts geht.
Überschattet wird der eingeleitete Reformprozess von ethnischen Auseinandersetzungen, die gerade in den vergangenen Monaten wieder schärfer geworden sind. Darüber wollen wir uns in einer zweiten Sendung unterhalten. Für heute sage ich erstmal herzlichen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Vielen Dank fürs Kommen.
Das war Weltkirche aktuell. Über Birma in Südostasien haben wir heute gesprochen mit Angela Jacobi von der Dr. Michael und Angela Jacobi Stiftung in München. Mehr zum Thema Christenverfolgung erfahren Sie in der neuen Publikation Christen in großer Bedrängnis 2013, die von Kirche in Not herausgegeben wird. In diesem Buch werden anhand einiger ausgewählter Länderberichte die Ursachen und Formen heutiger Unterdrückung von Christen analysiert. Die Schrift ist kostenlos und kann bestellt werden im Internet unter www.kirche-in-not.de oder per Telefon Kirche in Not in München 089 6424 888 und die 0 oder aber auch in den anderen deutschsprachigen Landesbüros. Das war's für heute. Ich bin Volker Niggewöhner. Ihnen allen einen frohen und gesegneten Tag.